SWR aktuell Wirtschaft.
Und die hat Alexander Winkler.
Wir ändern unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wer so einen Brief schon mal von seiner Bank bekommen hat, der hatte in der Regel nur zwei Möglichkeiten. Entweder gleich das ganze Konto kündigen oder resigniert mit den Schultern zucken. Letzteres war auch völlig ausreichend, denn kein Widerspruch wurde automatisch als stillschweigende Zustimmung gewertet. Aber ist das eigentlich rechtlich in Ordnung, dass eine Bank ihre Kunden lediglich über die neuen AGBs informiert? Nein, hat heute der Bundesgerichtshof entschieden. Gigi Deppe berichtet.
In den meisten Verträgen der Kunden heißt es, wir schicken Ihnen zwei Monate vorher eine Ankündigung und wenn Sie nicht widersprechen, dann gilt das als Zustimmung. Dann ist unser Vertrag geändert. Der Bundesverband der Verbraucherzentralen wollte das nicht hinnehmen und klagt seit 2017 gegen diese Praxis. David Bode vom Bundesverband sagt, warum.
Was uns an den Klauseln stört, ist, dass sie einfach viel zu intransparent sind für den Kunden. Er kann bei Vertragsschluss nicht vorhersehen, wohin die Reise gehen kann für ihn. Und letzten Endes können diese Klauseln auch missbraucht werden, dafür um einen ganz anderen Vertrag daraus zu machen.
Konkret verklagt haben die Verbraucherschützer die Postbank, ein großes Geldinstitut mit Millionen Kunden. Die unteren Instanzen haben die Klage noch abgewiesen. Aber dann entschied der Europäische Gerichtshof, das oberste Gericht der EU, im letzten November einen Fall aus Österreich und gab die generelle Richtung vor. Das Kleingedruckte der Banken kann durchaus von den Gerichten daraufhin überprüft werden, ob es Kunden benachteiligt. Das war jetzt Anlass für den Bundesgerichtshof, Deutschlands oberstes Zivilgericht, genauer hinzusehen, ob es in Ordnung ist, wenn die Bank den Vertrag ändert, ohne eine ausdrückliche Zustimmung der Kunden. Der Anwalt der Postbank verwies darauf, dass es sich für die Geldinstitute um ein Massengeschäft handelt. Wie solle das praktisch umgesetzt werden, wenn jeder einzelne Kunde seine Zustimmung zu geänderten Bedingungen geben muss? Der Bundesgerichtshof gab jedoch den Verbraucherschützern recht. Es benachteilige die Verbraucher, wenn die Banken ihre Kunden nur informieren und einfach das Kleingedruckte ändern, falls sie nichts von ihnen hören. Die Geldinstitute hätten so bislang zu viel Macht, könnten auf diese Weise die Verträge komplett ändern, so der Vorsitzende Richter Jürgen Ellenberger.
Beispielsweise könnte die Bank die Kunden mit kostenlosen Girokonten oder kostenlosen Depots anwerben und nachdem sie einen Vertrag mit ihr geschlossen haben, mittels der beanstandeten Klausel Kontoführungsgebühren oder Depotgebühren einführen.
In Zukunft werden also die meisten Bankkunden von ihren Geldinstituten sicher mehr Post bekommen. Es ist aber noch nicht ausgemacht, ob wirklich viele Kunden ihre Zustimmung zu einer Vertragsänderung verweigern werden. Denn möglicherweise wird die Bank dann versuchen, den Vertrag zu kündigen. Das würde aber bedeuten, dass die Kunden irgendwo ein neues Konto einrichten müssten. Gigi Deppe, Karlsruhe.
Prognosen sind ja bekanntlich schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen. Diesen Spruch kennen wohl die meisten. Aber kaum etwas belegt das so schön wie die Konjunkturprognose der Bundesregierung. Um 4,4% sollte die Wirtschaft 2021 im Vergleich zum Corona-Jahr 2020 wachsen. Das nahm Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier noch letzten Herbst an, also Ende Oktober. Und dann kam der Lockdown. Im Januar wurde nach unten korrigiert 3,0%. Mittlerweile, unter anderem mit der Hoffnung auf Lockerungen, steigt der Optimismus wieder. Heute hat Peter Altmaier die Frühjahrsprojektion vorgestellt. Er geht nun davon aus, dass die deutsche Wirtschaft dieses Jahr um 3,5% wächst. Aber am Ende bleibt auch das nur eine Prognose. Welche Unsicherheiten damit noch immer einhergehen, berichtet Lothar Lenz.
Die Corona-Lage sei weiterhin ernst, sagt Peter Altmaier. Umso wichtiger findet es der Bundeswirtschaftsminister deshalb auch, die positiven Nachrichten wahrzunehmen. Zum Beispiel,
dass die deutsche Wirtschaft weiter wächst und dass wir die Chancen haben, mit einem Aufschwung in den nächsten Monaten das alte Vor-Pandemie-Niveau wieder zu erreichen.
Das soll 2022 der Fall sein. In diesem Jahr, so rechnet Altmaier vor, werde das Bruttoinlandsprodukt, also die Summe aller produzierten Waren und Dienstleistungen, um 3,5% wachsen. Damit korrigiert die Bundesregierung ihre Prognose leicht nach oben. Aber der Zuwachs bleibt erkennbar hinter der Erholung der Weltwirtschaft zurück. Sie wächst in diesem Jahr um 5,7%. Minister Altmaier stützt seine Prognose für Deutschland darauf, dass die Pandemiebeschränkungen noch im zweiten Quartal gelockert werden. Der private Konsum und auch die Umsätze in der Gastronomie könnten sich dann erholen. Bewährt habe sich, dass die Bundesregierung tief in die Tasche gegriffen habe, um die Unternehmen in der Krise zu stützen.
Wir haben inzwischen knapp 100 Milliarden Euro an Wirtschaftshilfen einschließlich der Kredite ausgereicht, zuzüglich 36 Milliarden Kurzarbeitergeld. Wir haben seit November rund 15 Milliarden direkte Zuschüsse ausgezahlt.
Im kommenden Jahr rechnet die Bundesregierung dann mit einem nochmal leicht höheren Wirtschaftswachstum von 3,6%. Die Wachstumsprognose ist eine wichtige Kennziffer für die Steuereinnahmen des Staates, für den Arbeitsmarkt und für die Sozialversicherungen. Stützende Entwicklung sind weiterhin die Industrieproduktion und der starke Export. Die Bauwirtschaft startete nicht so stark ins neue Jahr. Zwar sind die Zinsen weiterhin niedrig und der Bedarf an neuen Wohnungen enorm, aber das Wetter war zu kalt zum Baggern und Betongießen. Den Arbeitsmarkt bezeichnet Peter Altmaier als robust. Mit einer großen Insolvenzwelle nach der Pandemie rechnet er nicht. Die große Zukunftsaufgabe sieht der Bundeswirtschaftsminister im klimafreundlichen Umbau der Industrie. Da kann es aus seiner Sicht nicht schaden, schon mal der Kanzlerkandidatin der Grünen ein Kompliment zu machen.
Ich habe mich sehr gefreut, dass Frau Baerbock mit ihrem Vorschlag einer transatlantischen Klimapartnerschaft meinen eigenen Vorschlag vom letzten Dezember übernommen hat.
Denn ohne die USA sei die weltweite CO2-Reduktion nicht zu schaffen. Wenn Europa und Amerika zusammenstünden, sagt Altmaier weiter, dann seien auch China und die anderen asiatischen Industriestaaten eher von einer gemeinsamen Klimapolitik zu überzeugen.
Über die Frühjahrsprognose der Bundesregierung war das Lothar Lenz. Die Hoffnung auf ein wachstumsstarkes Jahr 2021 ist natürlich zunächst im Wirtschaftseinbruch im Corona-Jahr 2020 begründet. Und den hat unter anderem der Automobilzulieferer Mahle deutlich zu spüren bekommen. Der Umsatz des Stuttgarter Unternehmens brach im vergangenen Jahr um fast 17% ein auf rund 9,8 Milliarden Euro. SWR-Wirtschaftsredakteur Lutz Heiser.
Für den Automobilzulieferer Mahle glich das vergangene Geschäftsjahr zeitweise dem perfekten Sturm. Ausgerechnet im 100. Jahr des Unternehmens bestehen, mitten im Transformationsprozess in der Automobilindustrie, eh schon in eher heftiges Fahrwasser geraten, kam dann noch Corona und ließ die Umsätze einbrechen. Und dann verließ, quasi mitten im Sturm, auch noch Mahle-Vorstandschef Jörg Stratmann Ende März 2020 den Konzern. Vor diesem Hintergrund hat es der Mahle Interimschef und Finanzvorstand Michael Frick nun geschafft, den Konzern wieder in halbwegs ruhigeres Fahrwasser zu lenken. 150 Millionen Euro betrug der Mahle Gewinn in 2020, allerdings vor den Umbaumaßnahmen. Rechnet man diese mit hinein, hat Mahle auch im vergangenen Jahr wieder ein Minus in Höhe von 434 Millionen Euro erwirtschaftet, nach einem Minus von bereits 212 Millionen Euro im Jahr 2019. In diesem Jahr will Mahle nun aber die Wende zum Positiven schaffen und wieder einen Gewinn einfahren. Für die rund 72.000 Mahle-Mitarbeiter weltweit konnte eine neue Beschäftigungssicherung vereinbart werden. Gleichzeitig setzt Mahle aber auch den Stellenabbau fort. 7.600 Stellen weltweit werden wegfallen, alleine 2.000 davon in Deutschland. Mehrere Standortschließungen, etwa in Freiberg am Neckar oder in Geildorf, sind bereits angekündigt. Für Mitarbeiter, die freiwillig das Unternehmen verlassen, soll es Abfindungen geben.
Verluste also bei Mahle, ganz anders ist es um den Motorsägenhersteller Stihl bestellt. Das Unternehmen aus Waiblingen bei Stuttgart ist 2020 trotz der Corona-Pandemie kräftig gewachsen.
Das vergangene Jahr war trotz Corona kein schlechtes für den Motorsägenhersteller. Besonders gut gelaufen sind Geräte mit Akkus. Inzwischen wird mehr als jedes sechste Produkt, das Stihl verkauft, auf diese Weise angetrieben. Das Segment wachse überdurchschnittlich stark. Der gesamte Umsatz legte 2020 um 17% auf knapp 4,6 Milliarden Euro zu. Das wirkte sich auch auf die Zahl der Beschäftigten aus. Sie stieg um 9% auf 18.200 Mitarbeiter weltweit. Um die hohe Nachfrage zu bedienen, fuhr Stihl im vergangenen Jahr teilweise sogar Extraschichten und Sonntagsarbeit. Als Dank für ihren Einsatz erhielten die Mitarbeiter eine Erfolgsprämie in Höhe von 69% eines Monatslohnes. Außerdem zahlte Stihl eine Corona-Prämie in Höhe von 350 Euro. Für das laufende Jahr geht der Vorstand von einem weiteren Wachstum aus. Zur Höhe des Gewinns äußert sich das Familienunternehmen traditionell nicht. Aus der SWR-Wirtschaftsredaktion Thomas Eberding.
100 Millionen Euro. Mit so viel Geld fördert der Bund künftig die Batteriezellproduktionen der Manz AG aus Reutlingen und von Elringklinger aus Dettingen an der Erms. Die Bescheide haben heute Baden-Württembergs Wirtschaftsministerin Nicole Hofmeister-Kraut und der Staatssekretär des Bundeswirtschaftsministeriums Thomas Bareis übergeben. Sarah Bischorner.
Das ist eine historische Stunde, sagte die baden-württembergische Wirtschaftsministerin Hofmeister-Kraut. Elringklinger aus Dettingen bekommt gut 33 Millionen Euro, die Manz AG rund 71 Millionen Euro. Insgesamt bekommen 11 Firmen in Deutschland Zuwendungen. Mit dem Geld wird bei Elringklinger die Entwicklung eines Zellgehäuses zur Herstellung von Batterien vorangetrieben. Die Manz AG entwickelt Maschinen zur vollautomatischen Herstellung von Lithium-Batterien. Diese sind unter anderem für Elektroautos gefragt. Die Förderung sei wichtig, um Arbeitsplätze in Deutschland zu erhalten und um auf dem europäischen Markt wettbewerbsfähig zu sein, so Bareis.
Erinnern Sie sich noch an den 23. Juni 2016? Das ist der Tag, an dem Großbritannien zum Schock vieler Menschen im restlichen Europa für den Brexit stimmte. Fast 5 Jahre ist es mittlerweile her. Heute zieht das EU-Parlament mit der Ratifizierung des Brexit-Handelspakts den wohl vorläufigen Schlussstrich.
Das gibt es auch nicht oft. Mit stehenden Ovationen bedankt sich das Europäische Parlament bei Michel Barnier, der im Auftrag der EU die Brexit-Verhandlungen geführt hat. Mit der heutigen Entscheidung geht nach mehr als 4 Jahren ein zähes und oft auch nervenaufreibendes Ringen zu Ende. Die Scheidung zwischen Großbritannien und der Europäischen Union ist damit perfekt. Dabei haben Europäer und Briten, wie Michel Barnier findet, doch sehr viel mehr gemeinsam als das, was sie trennt.
We have far more in common than that which divides us.
Auch die Mehrheit der Europaparlamentarier hält den Brexit nach wie vor für einen schweren Fehler. Und der Ärger über die britische Regierung unter Führung von Boris Johnson sitzt tief, denn die hat die vereinbarten Warenkontrollen zwischen Großbritannien und Nordirland einseitig ausgesetzt. Aus Sicht der EU ein klarer Bruch des Austrittsvertrages, den Premier Johnson persönlich ausgehandelt und unterschrieben hat. Manfred Weber, Fraktionschef der Europäischen Christdemokraten.
When I grew up, UK diplomacy was for me a symbol of credibility.
Früher war britische Diplomatie für mich ein Symbol der Glaubwürdigkeit. Wenn wir aber heute sehen, wie sich Boris Johnson in Nordirland verhält, dann ist die Botschaft, was interessiert mich meine Unterschrift? Das ist das neue Großbritannien, das wir als Partner an unserer Seite haben.
That's the new Great Britain we have as partner on our side.
Das Handels- und Partnerschaftsabkommen sieht bei Verstößen ausdrücklich Sanktionsmöglichkeiten vor. Die EU könnte etwa im Streit um die Warenkontrollen bestimmte Produkte aus Großbritannien mit Strafzöllen belegen. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will das notfalls auch tun.
This agreement comes with real teeth.
Dieser Vertrag hat echte Zähne, sagt Ursula von der Leyen und wirbt auch damit um die Zustimmung des Parlaments.
This agreement protects European citizens and their rights.
Dieses Abkommen schützt die europäischen Bürger und ihre Rechte, es schützt europäische Interessen und den Binnenmarkt und es erhält die hohen Standards bei Arbeitnehmerrechten, Umweltschutz, Steuertransparenz und staatlichen Beihilfen.
From tax transparency to state aid, you name it.
Das sieht auch die große Mehrheit der Abgeordneten so, der österreichische Sozialdemokrat Andreas Schieder.
Dieses Post-Brexit-Abkommen ist ein starkes Fundament, um die negativen Auswirkungen des Brexits für Beschäftigte, für die Umwelt, aber auch für die Wirtschaft abzuschwächen. Und es ist nicht das Ende, es ist auch ein Anfang.
Trotz aller Kritik an der britischen Regierung, bei der Abstimmung am späten Abend werden die Parlamentarier nach Lage der Dinge den Weg für das Abkommen zähneknirschend freimachen. Denn die Alternative wäre ein No-Deal, ein ungeregelter Chaos-Brexit, wenn die vereinbarte Übergangszeit Ende des Monats ausläuft. Der luxemburgische Christdemokrat Christoph Hansen ruft seine Kolleginnen und Kollegen auch deshalb dazu auf, dem Handels- und Partnerschaftsvertrag zuzustimmen. Es ist, sagt Hansen, für die Bürger und die Unternehmen Europas die einzig vernünftige Entscheidung.
It is the only responsible thing to do for our businesses, for our companies, for our citizens. Let's move ahead.
Stefan Überbach, Brüssel.
Ja, und an der Börse ging es heute unter anderem um Bayer. Der Pharma- und Agrarchemiekonzern hatte heute seine Jahreshauptversammlung und von den Aktionären gab es viel Kritik.
Die teure Übernahme von Monsanto und die milliardenschweren Belastungen durch Klagen wegen des Unkrautvernichters Glyphosat machen dem DAX-Konzern Bayer weiter zu schaffen. Deswegen hat es auch auf der virtuellen Hauptversammlung wieder Beschwerden, Skepsis und Kritik von Aktionären gegeben. Außerdem wurde eine Anhörung zu einer neuen Einigung mit Klägeranwälten auf den 19. Mai verschoben. Für die Bayer-Aktie ist es am Tag der Hauptversammlung nach unten gegangen um 1%. Während hingegen Anteilsscheine der Deutschen Post gefragt waren und 1% zugelegt haben. Unter anderem dürfte das an guten Geschäftszahlen des amerikanischen Konkurrenten UPS gelegen haben. Die Wirtschaft erholt sich vom Corona-Schock. Andererseits bestellen immer noch viele Menschen im Internet. Und diese Pakete müssen ausgeliefert werden. Die Geschäftszahlen von UPS scheinen Anlegern der Deutschen Post Hoffnung zu machen. Allerdings waren Investoren generell doch eher zurückhaltend, bevor in den nächsten Tagen noch viele große amerikanische Unternehmen Geschäftszahlen vorlegen werden. Da ist die Frage, ob die Erwartungen erfüllt werden können. Der DAX hat rund 0,25% verloren auf 15.249 Punkte. Der Euro steht bei $1,2080. Jan Plate, ARD Börsenstudio.